Hi, seid ihr bereit für eine neue Folge Brett Time Stories? Der maßlose Brettspiel-Podcast aus dem Westflügel Remscheids und der Dunkelkammer Bochums. Mit Haider und dem Potti. Zwei Typen, die früher mal cool waren. Viel Vergnügen.
Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Sonne und des gepflegten Brettspiels. Wer sagt das eigentlich immer? Ich weiß es gar nicht. Aber schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Neue Folge BTS. Und gibt eine kleine Veränderung. Das Ganze jetzt immer nur noch 14-tägig, temporär. Mal gucken, ob wir das irgendwann wieder ändern. Momentan ist es so unser Geist der Zeit. Und lange Rede, kurzer Sinn. Daniel, schön, dass du da bist.
Unser Geist der Zeit. Schön, dass ich da sein darf. Guten Tag. Ja, gut. Give me the microphone first, or I can buzz like a bubble. Compton and Long Beach now, you know you're in trouble. Ain't nothing but a G-thing, baby. Too locked out, never so be crazy. That root is a little bit taste-me and fadeable, so please don't try to fade this. Kurz und knackig.
Ja, am Anfang habe ich gar nicht gerafft, dass du jetzt wirklich was singst. Ich habe gedacht, das ist jetzt irgendwie, du willst jetzt irgendwie.
Nee, warum eher so Sprechgesang? Aber ich habe auch so ein paar Wortfehler drin gehabt, aber fällt keinem auf. Gehe ich mal von aus.
Ja, eben auf jeden Fall. Zwischendrin habe ich es irgendwie erkannt, aber ich kann es nicht zuordnen.
Sollte man eigentlich, denn es ist auf jeden Fall musikalisches Kulturgut und wird am 14.02. nochmal at its best auf der Bühne performen, nämlich zum Super Bowl. Das wird die Halbzeitshow des Jahrtausends in meinen Augen. Und das war Nothing But a G-Thing von Dr. Dre mit Snoop Dogg. Und da mache ich direkt die Überleitung, denn als ich gehört habe, dass die Halbzeitshow von keinen geringeren als den beiden begleitet wird, habe ich mich fast eingenässt. Also wow. Da, also die Beats, die so in den letzten 20, 30 Jahren produziert haben, sind auf jeden Fall so richtige Ohrwürmer, ne? Auch dann zusätzlich noch mit Eminem und Mary J. Blige und Kendrick Lamar. Kendrick Lamar ist jetzt nicht so, dass ich jetzt aufschreie, aber der hat auch so ein, zwei Top-Titel. Aber so die anderen in der Bande wird schon krass, wird sicherlich eine richtig geile Show. Also im Vergleich zu den letzten Jahren, wo man sagt, ja, war okay, wird das wieder richtig viele Zuschauer an die Bildschirme locken.
Ja, also letztes Jahr war das The Weeknd, glaube ich, ne?
Ja, war okay,
War okay, aber war halt auch kein Reißer. Tatsächlich fand ich auch in den letzten Jahren waren die Shows nie so mega geil, aber als ich dann jetzt mitgekriegt habe, so oh krass, weil das halt, man muss aber auch dazu sagen, das sind natürlich jetzt auch Künstler, die auch meine Jugend irgendwie begleitet haben. So Eminem, Dr. Dre, da habe ich irgendwie so mit 15, 16 eine ganz tiefe Phase gehabt. Gut, Mary J. Blige vielleicht jetzt auch nicht unbedingt, aber auch Snoop Dogg. Also das sind wirklich ja Künstler, mit denen ich auch irgendwie was verbinde, ne? Deswegen mega geil. Also feiere ich auch hart ab. Und mein Team ist natürlich wieder früh rausgeflogen. Schön im Wildcard-Spiel richtig den Arsch aufgerissen gekriegt. Aber so ist es halt. Immerhin bin ich einer der wenigen Menschen, der sagen kann, ich habe es live miterlebt, wie die Philadelphia Eagles einen Super Bowl gewonnen haben. Und Live-Goal accomplished. Also ich würde sagen, passt. Bin gespannt.
Mein Team ist auch weg.
Ja, stimmt, die Cheeseheads, ne? Aber ich bin gespannt. Also tatsächlich muss man ja sagen, dass eigentlich schon einige Favoriten echt raus sind. Viele Teams, die an 1 und ne, also ganz oben gerankt waren, sind raus. Sicherlich auch eine Überraschung. Tennessee Titans habe ich auch eigentlich gedacht, dass die waren eigentlich auch ein Favorit so. Und jetzt haben wir im Prinzip ist jetzt alles offen, obwohl man natürlich sagen muss, meiner Meinung nach absoluter Underdog die Bengals. Meiner Meinung nach.
Ja, aber ich glaube, jetzt ist der Weg frei für die Chiefs. Also ich hatte die Bills dann jetzt noch auf dem Zettel vor dem Spiel. Das war ja wirklich das Spiel des Jahres. Das war wirklich so knapp und wirklich hatte keinen Sieger verdient. Aber ich glaube jetzt, dass die Chiefs physisch da stark genug sind. So.
Ja, andererseits kann es natürlich auch mal sein, ne, dass so ein Team dann irgendwie über sich hinauswächst. Ne? Ich meine, es war bei den Eagles in der einen Saison auch, die haben über ihrem Limit gespielt. So, die sind irgendwann von der Euphorie getragen gewesen. Du hast gemerkt, die Stadt hatte einfach nur Bock und irgendwie es war zum Greifen nah nach so langer Zeit. Und klar war das natürlich dann auch so ein Dornröschen-Story mit dem Quarterback und so. Aber da ist natürlich ganz viel zusammengekommen. Deswegen kann man das gar nicht so genau sagen. Ich würde natürlich auch sagen, auf dem Papier sind die Chiefs auf jeden Fall momentaner Top-Favorit, aber die Bengals sind nicht zu unterschätzen. Es könnte so eine Dornröschen-Story werden. Und ich finde vor allem auch, sowohl die Rams als auch die 49ers haben ihre Qualitäten. Und also es ist auf jeden Fall so wie im DFB-Pokal in der deutschen Fußball-Bundesliga.
Genau,
auch da, also auch wenn wir natürlich als alte Gladbacher natürlich auch 1000 Tode dich. Gestorben sind jetzt und vor allem dann auch noch gegen Hannover. Du glaubst gar nicht, wie viele Nachrichten ich aus Hannover bekommen habe, ne?
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weil ich da ja auch ein paar Jahre gelebt habe. Aber am Ende des Tages muss man sagen, ich feiere es natürlich irgendwie ab, dass jetzt quasi auch wirklich bis auf ja wenige Teams, wo man jetzt sagen könnte, die stechen da irgendwie raus, ne? Ich meine, wir haben Karlsruhe, wir haben Hamburg, St. Pauli, Bochum ist mit dabei, was ich natürlich sehr geil finde,
dass das der VfL noch am Start ist.
96, obwohl man natürlich sagen muss, auf dem Papier würde ich jetzt sagen, Union, Freiburg und RB sind natürlich schon die Favoriten jetzt irgendwie, aber ja, ist doch geil.
Ich würde es halt Freiburg oder Union gönnen, weil die jetzt wirklich auch eine super Saison spielen und das wäre nochmal so ein i-Tüpfelchen darauf. Worauf ich aber nochmal zurück wollte, nämlich neben dem Sport ist ja auch die Musik sehr wichtig und die Halbzeitshow, da wollte ich nochmal drauf zurück. Also ich glaube, nach Nipplegate ist die Halbzeitshow sowieso nur noch kalter Kaffee gewesen bis heute. Hast du den Bowl gesehen? Den habe ich sogar live gesehen.
Ich glaube nicht.
Wo Justin Timberlake, Janet Jackson, da den BH so runterrupft und dann sieht man da so den Nippel und hat mir erstmal gedacht, hey, war das jetzt extra, war das nicht extra? Und dann
Es gab auf jeden Fall schon ein paar prekäre, pikante Halbzeitshows.
Gerade im prüden Home of the Brave.
Vertue ich mich jetzt oder gab es nicht auch mal diese Halbzeitshow mit Katy Perry und noch? Mit Britney Spears,
geil,
wo
eigentlich.
Die sich geküsst haben auf der Bühne. Da war doch auch so ein Ding.
Boah, nee, das war Madonna und
oder
Britney
Madonna
Spears.
Und
da bist du mal ganz,
Spears,
ey, Katy, also
ja, irgendwie, keine Ahnung. Aber
das
Katy Perry
auch.
war eine coole Show damals, muss man zugeben.
Boah, das war so richtig bunt alles. Das war auch nicht so verkehrt.
Ja.
Hab schon ein paar geile gesehen auch. The Who war auch mega geil. Red Hot Chili Peppers.
Auch damals die Halbzeitshow von wie heißt sie nochmal? Jetzt habe ich den Namen vergessen, die von Beyoncé war das doch, ne? Die auf dieser riesen Pyramide da reingeritten kam und so.
Ja, Beyoncé, die hatte auch so ein krasses Ding, was sie dann so ein paar Minuten wieder auffahren. Das ist fast so wie wenn du so ein Brettspiel auf den Tisch bringst, ne? In 3 Minuten hast du teilweise so einen Aufbau, wo du denkst, boah.
Ja, boah. Manchmal hast du in 3 Minuten auch, wo du denkst, boah.
Hey Potti, wie hast du denn deinen Winterschlaf vollbracht hier? Ich glaube, erste Mal in diesem Jahr jetzt wieder live. Erste Mal.
Ja, ich glaube,
Erste Mal.
Wir haben uns ein bisschen Zeit.
Ich mache mal hier so einen kleinen perligen Gerolsteiner auf. Mache ich mir mal hier. Lecker.
Ja, gönn dir mal den Gerolsteiner. Ja, wie habe ich meinen Winterschlaf verbracht? Die Uni geht so langsam in die erste Klausurenphase wieder. Ich habe viel an Content vorproduziert tatsächlich. Da laufen auch im Hintergrund viele Sachen. Das Fokusformat wird jetzt konkreter. Da habe ich jetzt die Zusagen von Verlagen, die mit mir sprechen werden, was auch super spannend ist. Da habe ich auch von der Community super viel Input bekommen. Da werden wir, und das freut mich riesig, erste Folge wird halt über Finanzen gehen. Das heißt, wir haben wirklich Vertriebe, Verlage und so weiter, die auch wirklich mal so ein paar Beispielrechnungen geben, wie kalkuliert sich so ein Spiel und so weiter und so fort, wie sehen die Margen aus, also das war mir irgendwie, ne, da hatte ich irgendwie Bock drauf, viel vorproduziert, viele Toplisten abgearbeitet und so weiter und so fort, unsere Topliste endlich mal gedreht. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen auch wieder auf den Podcast gefreut. Ich muss ja zugeben,
so ein bisschen.
Also, a little bit. Nein, ich freue mich, im Prinzip freue ich mich mehr drauf. Obwohl, du kennst es ja auch, manchmal hat man dann keinen Bock und denkt sich, boah, war schon so ein langer Tag jetzt und heute irgendwie jetzt nochmal, wir machen das ja nicht hauptsächlich.
Hör auf, du hast den Mittwoch ausgewählt und ich habe vorher mal gesagt, das ist mein langer Schultag. Bin jetzt gerade auch erst aus der Schule gekommen.
Ja, aber ich meine ja grundsätzlich, es ist, ne, deswegen sag ich ja, du kennst das
ja
auch. Und dann hast du so einen langen Tag. Und ich meine, wir machen das ja nicht hauptberuflich, wir können uns ja nicht jeden Tag um 12 Uhr hinsetzen, irgendwie nach dem Frühstück und dann irgendwie einen Podcast aufzeichnen.
Und muss wieder ab ins Homeschooling, dann geht wieder.
Ja, genau. So, und deswegen ist man schon manchmal, dass man sagt so, puh, ich glaube, es ist für uns der richtige Weg, dass wir jetzt erstmal gesagt haben, wir machen das jetzt mal 14-tägig gucken natürlich, wie sich das langfristig wieder einpendelt. Ne, vielleicht haben wir irgendwann wieder so Bock, dass wir sagen, wir machen es auch wieder wöchentlich. Aber ich glaube, und da hast du ja auch für die nächsten Folgen auch schon mal so ein Thema irgendwie, was da auch mit anknüpft, es tut uns vor allem auch gut, weil ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, und das ist aber bei vielen Podcasts oder bei vielen Formaten, die wirklich wöchentlich erscheinen, immer so das Problem meiner Meinung nach, dass man dann immer diesen Content-Druck hat und dass man manchmal dann irgendwie immer noch denkt, boah, morgen schon wieder, ich habe keine Ahnung, worüber soll man jetzt reden, was machen wir denn jetzt und so. Und so ist der Druck ein bisschen raus, man hat ein bisschen mehr Zeit, sich da Gedanken drüber zu machen. Insofern finde ich das cool.
Das, was mir auffällt, und das ist sicherlich auch ein Thema für die nächsten Folgen, dieses, ja, einfach jetzt irgendwie immer so ein Thema generieren. Manchmal hat man auch nicht so ein Thema zur Hand. Ich meine, wir haben jetzt bald Zweijähriges. Wir haben viele Gäste gehabt, viele wirklich interessante Gäste und wirklich spannende Podcasts gehabt, haben viele tolle Themen verarbeitet. Aber irgendwann hat man vielleicht auch so das Problem der Themenfindung. Man will nicht irgendwie auch unbedingt nur einfach was aus den Fingern saugen und dann den Tonus zu verändern, um vielleicht nochmal Ideen zu sammeln, ist dann, finde ich, dann der bessere Weg. Zumindest wenn man sagt, man will qualitativ irgendwie was bieten. Klar könnte man jetzt Woche für Woche was machen, haben wir ja auch noch überlegt. Aber uns war ja eher daran gelegen, dass wir sagen, komm, lass das auf alle 2 Wochen legen. Dann sind wir vielleicht ein bisschen frischer im Kopf. Dann haben wir vielleicht auch ein bisschen entspanntere Möglichkeiten, Themen zu finden in der Zeit. Haben mehr Sachen, über die wir reden können. Und ja, das ist sowohl für alle Beteiligten, ja, also sowohl für uns als Kreateur der Automobil und für euch Zuhörer, denke ich, dann ja, die bessere Wahl. Und wie du sagst, also das heißt ja nicht, dass wir da jetzt irgendwie eine Tür schließen und sagen, nie wieder, jetzt wechseln wir eher in den 4-wöchigen Rhythmus, sondern wenn wir sagen, wir haben da irgendwie zwischenzeitlich nochmal Lust, dann fährt man das halt. Man will ja eigentlich Staffel 3 anfangen hier. Wie läuft das denn?
Also Staffel 2 war geplant, 50 Folgen. Also haben wir noch 17 Folgen jetzt. Dann Staffel 2 zu Ende.
Ja,
und da kommt ja noch mal eine Metal Heroes Folge wird ja noch mal dabei sein. Also es ist ja, also wir haben natürlich auch immer noch so ein paar Sachen in der Hinterhand. Ne? Aber wie der Daniel schon sagt, ich glaube so, für mich war das auch so ein bezeichnender Moment. Ich habe das gar nicht so wahrgenommen, aber ich glaube unter der vorletzten Folge haben ja auch etliche Leute mal drunter geschrieben, Potti wirkt ein bisschen müde und so. Und das ist mir noch nicht mal so aufgefallen in der Folge selber. Aber ich habe natürlich dann beim Betrachten retrospektiv auch wirklich gemerkt, ja, irgendwie war so ein bisschen nicht die Luft raus, aber ich hatte halt auch dann im Nachgang so die Sorge, wie du schon gesagt hast, dieses, man muss dann immer wieder performen. Du hast immer diese Themenfindung und ich finde, man merkt eben sehr schnell auch auf anderen Podcasts oder keine Ahnung, auch Fernsehsendungen und so weiter, dass dann immer so eine gewisse Betriebsmüdigkeit sich irgendwie einstellt, ne? Und das finde ich halt sehr schade, weil unser Format ja eigentlich gerade davon lebt, dass wir eben, ja, keine Ahnung, irgendwie immer irgendwelche Ideen haben, dass wir versuchen, natürlich diesen Spagat zwischen fachlichem, coolen Content und aber auch irgendwie was Unterhaltsames reinzubringen. Und wenn es am Ende nur noch so ein Druck ist und nur noch gekünstelt wirkt oder so, dann das sind halt auch nicht wir irgendwie, ne?
Nee, ich glaube, dein Mikrowelle war fertig.
Nee, das war die Spülmaschine. Ja, das ist
der feine Herr, der macht sich den Finger nicht mehr schmutzig, der lässt spülen.
Tja, soll ich dazu sagen? Nein, aber wie der Daniel schon sagt, also es heißt ja nicht, dass das jetzt für immer so läuft, ne? Also.
Nö, ach, muss ja auch nicht. Aber aktuell ist das doch gut so. Hört er jede Folge einfach 2-mal. Das ist auch gut.
Ja. Oder ihr fangt einfach nochmal vorne an.
Das muss ich eigentlich auch mal machen, wie sich das vielleicht über die Zwischenzeit gewandelt hat. Da müssen wir eigentlich mal so eine Recap-Folge über alles machen. Das können wir eigentlich wann ist denn 2-jähriges? März?
Ey, Daniel, da überrascht. Ja, im März tatsächlich. Da wollte ich eigentlich mit dir noch drüber sprechen. Das können wir natürlich auch jetzt hier vor versammelter Mannschaft machen.
Ja,
Wenn ich jetzt wann dann? Und zwar, Daniel, es gibt nämlich etwas. Nicht nur wir haben Jubiläum, sondern da ist nämlich noch, oder das ist noch nicht mal ein Jubiläum, oder da kommt irgendwie wieder so eine Festivität. Am 27. März haben wir 2-jähriges Bestehen. Und Dank. Ich glaube, eine Woche vorher oder 2 Wochen vorher, müsste ich mal gucken, gibt's eine große Veranstaltung im Wolpertinger. Und da machen wir auch wieder Boardgame-Sales und sowas. Und da habe ich gesagt, so Mensch, ey, da haben wir auch so um den Dreh haben wir Jubiläum und jetzt überlegen wir, aber dazu müsste ich dich natürlich einfliegen lassen, dass wir irgendwie was aus dem Wolpertinger machen. Müssen wir mal gucken. Also
live aus dem Wolpertinger performen.
Vielleicht das so live aus dem Wolpertinger, der Dennis ist ja immer für alles zu haben. Insofern mal gucken.
Dennis, wenn du das jetzt hier hörst, du bist schon jetzt völlig überrumpelt. Ja, dann müssen wir die Daten mal abchecken bis dahin. Und
ich habe mit Dennis schon gesprochen. Also wir haben schon die ersten Ideen ausgetauscht. Ich muss mit ihm nur noch mal das Datum abkaspern. Ich vergesse auch immer sowas mir einzutragen. Ich gucke mal, ob ich es gemacht habe. Aber
ich habe gehört, jetzt vor kurzem ist so was Tolles erfunden worden. Nimm einen Kalender. Das ist voll was krasse Zahlen.
Mann, er hört einfach. Egal, ich sage dazu nichts mehr. Jo,
weiß ich.
Jo, nee, ich hab's aber hier tatsächlich, ich hab's mir noch nicht eingetragen.
Was denn trinkst du denn eigentlich da auch Gutes wieder? Hier so ein klar, oder was?
Nee, also, nee, ich bin ja nicht mehr bei der Flaschenpost, deswegen gibt es nur noch das gute Merkur hier, ja.
Ach ja, Merkur war das jetzt, genau.
Genau, das gute Merkur aus Berlin. Und ich hab's ja beim Erik damals entdeckt und hier bei uns gibt's es wieder Bunderberg. Übrigens in Word Bottle before öffnen. Ich muss das einmal eigentlich.
Bunderberg. Komm doch zu Bunderberg.
Bunderberg, richtig komm geiles da. Zeug. Australian Family Owned Lemon Brew.
Da ist doch eigentlich, gibt's davon doch das Ginger Beer, oder nicht von denen?
Ja, kein Ginger Beer, aber auf jeden Fall noch Ginger irgendwas und
doch, es gibt ein Ginger Beer von denen.
Ich weiß nicht, ob da Ginger, kann sein. Ich hab von denen immer.
Ginger ist einfach eine scharfe Ingwer-Limonade, ne? Das ist ja kein Bier, ne?
I know. Und da gibt's noch irgendwie so irgendwas mit Berries, Wildberries oder sowas, ne? Und bei dir?
Berry. Ja, weil wir ja ein bisschen früher haben und gleich noch Abend gegessen wird hier im Hause Heiderowski, gibt es hier. Ich muss noch klar in der Birne bleiben, denn vielleicht gibt ja nachher noch irgendwie eine Partie mit den Ninner. Was? Oh. Brettspieliges quasi.
Apropos, ich hatte ja gerade Asmodee Press-Event, vielleicht für dich. Ja. Da war ja auch hier Lookout-Spiele und du bist ja so ein riesen Cantaloupe-Fan. So, Cantaloupe 2 ist ja, glaube ich, bei dir jetzt schon, müsste jetzt da ankommen demnächst, ist ja auch im Schiff,
hab ich gehört, ne? Ja, aber das ist schon ausgeliefert. Wir haben das über Pegasus bestellt. Pegasus und ich, wir sind ja nicht mehr so. Und obwohl wir das früh bestellt hatten mit mehreren Leuts, sind wir schon wieder in den Nachbesteller gerückt. Also wir haben es bestellt, seitdem das quasi gelistet war. Und jetzt sind schon wieder alle weg, scheinbar über den Pegasus-Shop. Und
aber
sag mal so, wir sind leer ausgegangen, warum auch immer.
Ihr müsst es so sehen. Es ist ja so, wenn man im Casino Scheiße baut, dann kriegt man ja europaweites Casino-Verbot und immer wenn man dann in so ein Casino geht, dann kommt so ein, leuchtet so ein Foto auf und dann steht da so Danger und dann musst du das Casino verlassen. Und genau das passiert, wenn der Daniel bei Pegasus eine Bestellung
macht. Nix mit Scheiße.
Dann hast du direkt dahinter.
Müssen wir jetzt hier nicht öffentlich, müssen wir hier nicht weiter öffentlich diskutieren, aber da war eine Grauzone und eigentlich, und in dieser Grauzone bin ich eigentlich mit einem Nachteil am Ende. Obwohl ich eigentlich nicht mit einem Nachteil, ich bin ganz normal mit meinem, ja. Aber
es gab eine,
war irgendwie ein bisschen ungeschickt alles und am Ende. kennst du diesen Film Butterfly-Effekt? Das ist wirklich so, wenn einmal alles glatt läuft, läuft alles glatt, aber wenn einmal der Butterfly schnattelt, dann kann man das Chaos nicht mehr aufhalten. So würde ich das kurz zusammenfassen.
Es war ja eine Verkettung und man muss ja dazu eigentlich sagen, die Triebfeder, warum im Prinzip da dieser Domino-Day stattgefunden hat, war ja noch nicht mal von dir. Du warst ja im Prinzip nur das ausführende Organ. Aber wir wollen das
ja gar richtig, nicht. Ich wollte das gar nicht.
Ja, ich weiß ja. Aber wir vertiefen das Ganze nicht. Wir lassen jetzt mal Raum für Spekulationen. Das ist auch immer ganz
witzig. Ja, das ist viel witziger.
Was die Leute denken, was da passiert ist. Ja, insofern witzig. Übrigens beim Thema witzig, wir waren ja gerade schon mal so ein bisschen retrospektiv über unseren Podcast am Philosophieren dran. Hast du eine Folge, die dir im Gedächtnis geblieben ist?
Ja, einige.
Aber eine, wo du sagen würdest, die ist bei mir ganz oben, da muss ich immer wieder lachen oder dann denke ich oft das mal dran?
Ich weiß nicht, ich fände es mal geil, wenn irgendwer mal, also nicht wir selber, sondern irgendwer einfach so einen Zusammenschnitt der besten Szenen machen würde. Sowas finde ich geil, wo man sich dann selber so nur kaputt lachen kann. Aber das ist, glaube ich, so mit viel, viel Arbeit verbunden.
Daniel, das machen wir. Das übernehme ich. Ich mach mal so einen Zusammenschnitt aus allen Folgen.
So ein Medley. Boah, das
ist
krass.
Und die 50. Folge, Ende von Staffel 2, machen wir eine Live-Folge, wo wir auf unseren eigenen Podcast reacten. Was hältst du denn davon? Das heißt, wir machen die ganze Zeit die Szenen und dann quatschen wir da so ein bisschen drüber. Das ist doch cool.
Ja, das fände ich zum Beispiel ganz gut. Ja, es sind ein paar Folgen hängen geblieben. Ich fand, viele Folgen mit Autoren fand ich natürlich geil, ne? Ich fand Jamie Stegmaier irgendwie, denke ich mal, ganz oft dran. Warum auch immer, aber ich habe nicht mehr so die genaue Erinnerung über den Gesprächsverlauf, aber ich fand den einfach unheimlich sympathisch. Der war so entspannt, der Typ, so, und eigentlich ja voll der Superstar, so gefühlt, ne? Der Szene. Und der war sehr, sehr entspannt. David Turzi fand ich auch mega witzig, wie das zustande kam. Also ich fand auch mit Frank Heeren, das war ja eine beliebte Folge, das fand ich bis dato auch sehr, sehr cool. Aber ich meine, greifen wir jetzt natürlich vor, aber wir werden das ja nochmal rekapitulieren. Aber viele, viele, also wirklich viele Sachen, die wir erlebt haben, ne, auch in der Zeit.
Ich finde auch, klar, diese ganzen Autorentalks und so waren schon geil, aber es gibt eine Folge, da muss ich mich immer wieder dran erinnern, und da finde ich einfach, das ist von allen Folgen eigentlich der coolste Titel, und auch das, was wir da drin besprochen haben, fand ich einfach cool. Und zwar Staffel 1. Ich glaube, eine der ersten Folgen gewesen sein.
Mit dem Corona-Gedönsbums da bestimmt.
Nee, das war ja die erste Folge mit dem Corona-Puff. und zwar Paketdienste, die nach Perlen tauchen.
So, ja, das war auch witzig. Titel war witzig auch hier.
Ja, auch die Folge fand ich witzig, weil wir halt natürlich auch über unsere Ergebnisse mit unseren Paketlieferanten gequatscht haben und gleichzeitig aber auch über spezielle Spiele gesprochen haben. Ich fand, es war ein sehr cooler Mix. Fand ich geil.
Ja, die war auch witzig, ja. Also man erinnert sich im Nachgang dann doch nur an viele Sachen. Aber es ist natürlich witzig, vielleicht andere zu sehen oder zu hören, die dann, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist, die dann vielleicht auch sagen, das war deren Highlight-Moment oder das fanden sie witzig oder schockierend oder was weiß ich. Also es kann ja auch sein, dass man das so sieht. Aber ja, wir haben schon eine ganze Menge bis dato gemacht jetzt. Und
am Ende ist das hier wie bei Joko und Klaas bei Porno Ping Pong. Omas von der Müllhalde, Exzesse mit alten Schabracken, dieser Film macht betroffen.
So. Ja, aber du hast ja auch, genau, erstmal wolltest du ja vom Asmodee-Pressetag ein bisschen berichten, genau. Und da habe ich dich, sind wir jetzt quasi rausgekommen, ne? Quasi Lookout-Spiele. Den dritten Teil dann oder was veröffentlichen die?
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll der dritte Teil tatsächlich bis Essen erscheinen.
Ja, aber es ist jetzt auch beim zweiten Teil, ich weiß nicht warum, da ist so ein Errata jetzt rausgekommen, da war irgendwie ein Fehler drin, dass man das nicht lösen konnte, habe ich zumindest bei ganz vielen bei Facebook irgendwie vernommen, dass natürlich so ein kleiner schwarzer Fleck auf der, also das Spiel an sich ist geil gewesen, zweite habe ich jetzt auch von einigen gehört, dass das toll war, aber manchmal ist das so, glaube ich, so, wenn was neu ist, ist nochmal eine Ecke geiler, und jetzt der zweite Titel, der versucht das dann wahrscheinlich wieder aufzunehmen. Da war irgendwie wohl ein Spiel im Spiel noch drin. Das war ein bisschen zu dominant. Dann war irgendwas fehlerhaft. Also es kommt, glaube ich, nicht so ganz so gut weg wie der erste Teil, glaube ich.
Aber das hast du ja oftmals, ne, wenn so ein erster Teil gut funktioniert. Ist ja bei Filmen oder Trilogien oder so auch oftmals. Ne? Die meisten Leute, wenn du fragst, und welchen von den dreien fand's am besten, den ersten. So, das ist oftmals so. Ne?
Das ist bei allen Filmen so, wo es mehr Teiler gibt, außer bei Rocky 4. Das ist einfach, es gibt nur Rocky 4.
Ja, herrlich, herrlich.
Was gab's denn noch? Atzmodetz.
Ich habe tatsächlich, so viel wollte ich jetzt eigentlich gar nicht berichten, aber es gibt halt tatsächlich echt, die haben irgendwie 115 neue angekündigt. Tatsächlich sind angekündigt auch die Erweiterungen für Ankh kommen wohl, also zum Grundspiel wie die Pantheon-Erweiterung und so weiter. Das ist alles irgendwie angeplant. Sie haben was Neues von Sword and Sorcery gezeigt. Klar, Golem kommt natürlich bei Asmodee. Dann tatsächlich Spielworks ist jetzt quasi im Vertrieb von Asmodee mit dabei. Nein. Also Uli war heute da. Wurde natürlich auch darüber gesprochen, dass Oath natürlich auch kommt. Und halt dich fest, die gesamte das gesamte Root, ich nenne es mal die Root-IP, wechselt zu Spielworks. Das heißt, das Ganze war jetzt bei Quality Beast, wenn ich das richtig habe, genau. Und da geht die komplette, das geht alles komplett rüber zu Spielworks. Da wird der Uli sich natürlich gefreut haben. Aber ja, da geht's jetzt noch, sind jetzt so die letzten Sachen, die besprochen werden müssen irgendwie.
Krass, das ist ja mega interessant.
Ja. Weil das ja jetzt
weil das ist ja so ein richtig laufender Titel. Mhm. Ja, aber das kommt dem Uli dann, glaube ich, auch zugute, weil so war jetzt vorhin ein Mann-Verlag. Und witzig, der hat ja auch gesagt, ja, wenn Asmodee mal anfragt, ne, da hat er ja auch irgendwie, wo wir mit dem Interview hatten zur Messe, hat er das ja schon gesagt.
Kann sein.
Und ich glaube, dass da kann er sich so ein bisschen mehr auf die Arbeit konzentrieren, auf die er Lust hat. Und das, was er vielleicht nicht so gerne macht, das übernimmt dann Asmodee. Ja, cool. Passt ja auch ins Portfolio eigentlich so mit Pax Pamir, so ein Cole Worley-Titel und dann Root dazu. Hatte ich sowieso schon irgendwie mal dran gedacht. Und ja, Root finde ich nach wie vor super und auch einen unterschätzten Titel. So, viele sagen, ah nee, muss man immer tausendmal spielen, damit man da gleichwertig ist und nee, kein Bock drauf.
Ja, also ich fand zum Beispiel, das habe ich auch schon mehrfach erzählt, ich fand halt so, ich habe halt Warst und ne, deswegen. Aber
ich weiß.
Ja. Nee, also das fand ich auch tatsächlich recht spannend. Ja, dann wurden natürlich noch so ein paar Sachen von Plan B Games vorgestellt. Game Genic war da. Es gab natürlich ein paar neue Kinderspiele irgendwie. Da gibt's jetzt eine Togo-Linie irgendwie. Das waren aber jetzt so die Sachen, da habe ich tatsächlich nur mit einem halben Ohr zugehört. Weil das jetzt nicht so mein Metier war, aber ja, und hinten raus war ich dann noch nicht mehr ganz so aufmerksam, weil ich noch ein bisschen was drehen musste, damit wir hier.
Weil er an mich gedacht hat.
Hab ich an Daniel gedacht, genau. Aber nee, es war recht spannend. Ich glaube, dass Asmodee auch da wieder mit seinen Studios natürlich coole Titel wieder mit dabei hat. Wie gesagt, Golem kommt ja auch. Dann Dominations, wenn ich das richtig verstanden habe. Dominations kommt auf Deutsch. Das ist ja auch dieses Sith-Game, habe ich auch hier oben im Rumstehen. Also, die bringen wieder coole Sachen raus. Natürlich auch weiterhin bei Song of Ice and Fire. Ich müsste jetzt mal reingucken. Irgendwo gab es so einen Link zu einer Dropbox. Müsste ich mal schauen. Aber da haben sie doch einiges auf jeden Fall angekündigt, was da auf jeden Fall kommen sollte. Aber jetzt ja, irgendwie funktioniert der Link nicht mehr. Da wollten sie eigentlich alle Informationen bereitstellen. Klar, dann natürlich die Vorbestelleraktion für Herr der Ringe. Arkham Horror, ja, viel, viel, viel los auf jeden Fall. Und sie haben noch mal so ein bisschen auch dieses Flagship-Store-Konzept erklärt, was es damit auf sich hat und so weiter. Was ich auch nachvollziehbar fand, eigentlich auch gut finde, diese Aktion, diese Initiative. Ja, so mal grob zusammengefasst, was da so.
Das ist ein Flagship-Store, sind doch die wahrscheinlich zuerst mit Titeln und vorzugsweise mit Titeln versorgt werden und dann die auch erstmal primär verkaufen können. Und auch eher stationär verkaufen und dann erst versenden und sowas, ne? Solche Sachen, wenn die Titel da.
Genau, also die Flagship-Stores, das sind stationäre Handel und die unterliegen natürlich so ein paar Qualitätsmerkmalen. Können die das ein gewisses Portfolio abbilden, können die das irgendwie präsentieren, sind die in der Lage, das auch vernünftig zu beraten und so weiter und so fort. Und dann werden die natürlich sowohl mit den Artikeln unterstützt, als auch natürlich mit Goodies, ne, indem sie halt Promomaterial kriegen. Sie haben das Beispiel gebracht bei Descent, da gab es natürlich dann die Flagship-Stores, die haben dann halt diese Premium-Lebensräder bekommen, diese exklusive Miniatur und sowas, die du dann nur im Fachhandel bekommen hast. Also da versuchen sie, und das finde ich jetzt tatsächlich eigentlich cool, dass Asmodee da wirklich immer versucht, den Fachhandel eigentlich zu unterstützen. Da gab es ja auch jetzt in der Pandemie immer diese Aktion, dass auch kostenlose Spiele versendet worden sind und so weiter. Fand ich persönlich cool. Auch wenn Asmodee, sag ich mal, in der gesamten Gemeinde natürlich einen sehr diversen Stand hat. Also es gibt ja Leute, die auch natürlich die Politik vielleicht nicht ganz so gut finden. Das halt, ne? Aber wir hatten ja auch den Robin damals im Podcast. im Prinzip sind die Studios, die halt für Asmodee oder bei Asmodee im Vertrieb sind, ja trotzdem frei in dem, was sie tun. Also
frei und eigenständig, ja.
Ne, deswegen, ja. Ich glaube, es gab nur ganz wenige feindliche Übernahmen. Ich glaube, Heidelberg war da.
Ja, aber, es geht ja auch im Prinzip darum, dieses Kreativitätslevel eigenständig zu erhalten von Verlagen, dass das nicht alles so einverleibt wird. Und man hat jetzt nicht das Gefühl, das ist bei den meisten nicht gegeben. Warum aus wirtschaftlichen Gründen so ein Uli zum Beispiel jetzt sagt, ich arbeite mit Asmodee zusammen, mach das nicht mehr eigenständig. Das ist grundsätzlich immer so, wenn die Ehe eingegangen wird, dann muss das für beide Beteiligten ja Sinn machen. Und das wird es bei den meisten sicherlich auch. Da wird jetzt keiner sich einfach da so unterwerfen und sich in den Reißwolf stürzen. Von daher. Und ich glaube, auch Außenstehenden, die vielleicht so Spieleliebhaber sind, aber irgendwie nicht die Wirtschaftlichkeit oder die Verlage dahinter kennen, die können, weiß ich nicht, ob man das beurteilen kann. Ich würde mir da jetzt kein Urteil überlauben, sagen, oh, Asmodee oder hier und da. Das ist dann wieder so Stammtischparolengeschwätz. Und da würde ich mich lieber erstmal zurückhalten, bevor ich nicht da irgendwie wirklich einen klaren Einblick hätte in solche Prozesse, wenn ich ehrlich bin.
Ja, ich denke halt auch, die werden halt einen Grund haben, warum die das machen, ne? Und am Ende des Tages, ja, geht's halt immer um Kohle. So, da braucht man ja nicht drüber reden. Und ich glaube, dass du als Studio natürlich, wenn du über Asmodee den Titel vertreiben kannst, greifst du natürlich auf ein viel größeres Händlernetzwerk zu. Du hast natürlich das, was heute, das war ja ein reines Presse-Event, nur für Content-Creator, für Händler und so weiter. Du bist einfach ganz anders gelistet und kannst vielleicht ganz andere Stückzahlen erreichen, als wenn du natürlich das Ganze in eigener Hand machst. Hast vielleicht wird dir auch ein Stück weit Sicherheit gegeben in der Finanzierung. Ich weiß es nicht, da stecke ich nicht so tief drin. Vielleicht ist das mal auch so ein Thema, da nochmal nachzurecherchieren, aber ja, sehe ich genauso.
So ist das.
Aber Daniel, lass uns doch mal in unser eigentlich geplantes Hauptthema einsteigen.
Ja, mach
mal. Wir wollten ja heute mal so über Themen im Brettspiel sprechen. So ein bisschen Influenced durch den Talk gestern.
Was ist denn ihr Thema?
Noch Figge. Ein Themaabend. Hey, kommen Sie am Sonntag zum Themaabend.
Entschuldigung, haben Sie mal Themaabend.
Losgetreten und dann können wir, das wäre so mein Ding, um das einfach mal anzustoßen. Ich hatte die Idee, mal drüber zu sprechen, weil ja momentan immer mal wieder ein bisschen kontrovers das Thema IP-Verwuchstung diskutiert wird. Wie siehst du das denn? Ist es gut, dass diese IPs kommen? Ist es schlecht? Hau mal raus.
Ich wollte gerade sagen, ja, dann schieße mal los. Aber dann schieße ich mal los. Das hängt natürlich immer irgendwie. Das ist ja so eine Plattitüde. Das hängt natürlich immer wieder davon ab, so was das für ein Spiel ist. Also ich glaube, dem einen oder anderen Spiel tut es letztlich gut, wenn da nochmal so ein schönes Thema übergezogen ist. Das heißt, wenn ich vermeintlich vielleicht ein schwaches Spiel habe mit einer okayen Mechanik und dann habe ich ein starkes Thema darüber, dann kann das natürlich hilfreich sein. Habe ich natürlich eine starke Mechanik und ein starkes Thema, dann ist das natürlich top. Und habe ich vielleicht auch ein starkes Thema und eine starke Mechanik und vielleicht ein schwaches Thema, dann kann das Spiel trotzdem gut sein. Also was mir jetzt, wo du sagst Thema, was mir natürlich spontan einfällt, ist gerade auch der aktuell laufende Marvel Kickstarter mit Zombicide. Zombicide ein gut laufendes System. Marvel natürlich auch immer eine IP, wo man sagt, boah, zieht total. Im Vorfeld, ich find's wieder absolut geil, die Leute im Vorfeld wieder so, ah ja, und ja, wieder Simon, fällt dir nichts ein, aber nach 5 Minuten 30 Millionen eingenommen, so gefühlt. Scheinbar schafft Simon es ja dann doch, den Zahn zu treffen, denn sonst würden das nicht so viele Leute unterstützen und Interesse daran haben. Das heißt, ich glaube, es ist natürlich auch immer eine gute Vorplanung, dass was funktionieren kann oder muss, dass man das vorbereitet. Denn es hätte ja rein theoretisch auch floppen können, dass die Leute sagen, nee, erstens, das passt für mich nicht zusammen oder ich bin gesättigt von dem Thema. Das heißt, man muss schon eine gute Marktanalyse haben, dass man weiß, aktuell zieht Avengers oder es zieht Star Wars oder ja, ich meine, so, das sind so mit die stärksten Sachen. Oder wenn ich jetzt hier in meinen Hintergrund blicke, so Street Fighter ist jetzt mechanisch nicht das beste Spiel, aber ist ein Kind aus meinen 90ern und zieht mich natürlich dann, ne?
Ich finde es auch mechanisch witzig. Also es ist jetzt nicht
kein schlechtes Spiel. Ja, also keine Frage. Aber wenn das jetzt einfach so, wenn das jetzt einfach so bemalte Miniaturen wären, dann würdest du sagen, ach cool, ich unterstütze es. Aber weil Street Fighter ist, ist das schon gefühlt, dass man sagt, boah, ich will das unbedingt haben. Und ich bin auch heiß auf Mortal Kombat. Manche Themen ziehen halt besonders an, keine Frage. Und manchmal ist es nicht zwingend notwendig, aber ja. Ich weiß auch selber nicht, wie das zusammenhängt, ne? Wenn da so eine Lizenz ist für Marvel, wie die Rechte sind von einem Spieleinhaber, wie viel man dann abtreten muss und sowas, ne? Ist ja, also da kenne ich mich auch zu wenig aus, ob das dann auch, ab wann sich sowas dann rentiert, ne? An welcher Auflage oder Stückzahl das Ganze dann gekoppelt ist.
Ja, witzig, dass du auch direkt das Ding von Cool Mini reingenommen hast. Die Idee hatte ich nämlich gerade auch. Also sind quasi schon, geht auf die 18.000 Bäcker zu und liegt bei 4,152 Millionen Euro. Also ich muss sagen, auf der einen Seite geht mir diese Diskussion richtig auf die Eier. Irgendwie, mich nervt es auch teilweise. Dass die Leute dann so, oh, jetzt wird hier wieder die IP verwurstet. Das geht mir auf der einen Seite richtig auf den Sack, weil ich mir denke, stör dich doch nicht dran, dann kauf's halt nicht und Feierabend. Ne? Warum regst du dich darüber auf? Also es ist doch scheißegal. Auf der anderen Seite kann ich es nicht auch verstehen, weil natürlich da auch immer wieder ein bisschen die Kuh gemolken wird. Ich glaube, was aber viele Leute vergessen, ist, dass Brettspiele mittlerweile ein Massenkonsumgut ist. Das heißt, wir sind nicht mehr einfach nur die kleinen nischigen Geeks irgendwie, wo es 500 Stück in Deutschland gibt, die ihre Brettspiele kaufen. Es ist ein Massenkonsumgut geworden und natürlich, und das ist einfach nur ganz nachvollziehbar, versuchen die Verlage natürlich Zugriffspunkte auf mehr Spieler und Spielerinnen, auf ein größeres Publikum zu bekommen. Wie mache ich das? Indem ich natürlich eine greifbare IP habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel dieses, keine Ahnung, Marvel Zombieside, es steht Marvel drauf, packt das in den Retail und die Leute kaufen es, weil da Marvel drauf steht. Die sagen, boah, geil, Marvel Zombies, wie geil ist das denn? Leute, die das halt einfach nur sehen und nehmen es dann mit. Das heißt, du holst aufgrund dessen halt auch wieder Leute ab, die nicht vielleicht so tief in diesem Hobby drin wären, die einfach vielleicht dann geflasht und sagen, ach cool, guck mal. So. Und da muss man halt auch mal überlegen, ich finde halt, dass diese ganze IP-Diskussion natürlich auch so ein bisschen, oder dass der Hintergrund des Ganzen ja auch dazu führt, dass unser Hobby ja auch weiter wächst, dass die Community weiter wächst, dass mehr Leute Berührungspunkte damit bekommen. Ich würde mich zum Beispiel, das Witzige ist ja auch, da habe ich auch mal drüber nachgedacht, die Leute sagen ja total oft, ja, oftmals ist es ja so, da wird die IP, die trägt das Spiel ist scheiße, nur wegen der IP ist es dann so. Mag sein, aber es gibt mindestens genauso viele Spiele, die keine IP haben, die auch scheiße sind. Aber da sagt keiner, oh, das kaufen die Leute hier nur, weil da sind ein paar Bäumchen drauf. Ja, es ist doch im Prinzip das Gleiche, oder nicht?
Ja, sagen wir mal so, es gibt auch gut laufende, also zum Beispiel so ein Splendor. Das fällt mir auch gerade ein, ne? Das ist ja auch dann in der Marvel-Version rausgekommen und da könnte man sagen, ja, es funktioniert ja und dann kann der Eindruck entstehen, das Spiel es hemmt, ein neues Spiel zu entwickeln. Stattdessen wird einfach nochmal ein neues Thema drüber gezogen und dann wird das gleiche Spiel nochmal verkauft. Das könnte man vielleicht so als Vorwurf in den Raum werfen. Aber selber hatte ich auch Splendor hatte ich mal und hab das dann irgendwann verkauft, aber als ich dann gesehen habe, dass Splendor mit Marvel rauskam, da hatte ich irgendwie für einen kurzen Moment auch Lust, das zu holen, weil manchmal mag man das Spiel ja auch mechanisch, hat aber nicht so eine Verbindung dazu und wenn es dann mit dem passenden Thema überzogen ist, dann macht es einem dann noch mal irgendwie Spaß, ne? Letzten Endes wollen wir uns, und das hast du ja gestern auch gesagt, man will ja auch immer eintauchen in so eine Welt. Das, eine IP kann das zum einen vielleicht hemmen, dass man sagt, boah, ich fände es viel geiler, wenn es so ein Fantasy-Setting ist, was unverbraucht ist. Zum anderen hilft es aber auch jemandem, dass man so eine IP hat, was weiß ich, mit Spider-Man, ich spiele Splendor und da habe ich Spider-Man-Token oder was weiß ich jetzt mal so, ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Und finde das dann aber auch geil. Das heißt, alles, was dem Menschen dann irgendwie hilft, so dem Alltag zu entfliehen und irgendwie einzutauchen und Spaß zu haben und das zu spielen, ist da auch vollkommen legitim. Und wenn einer sagt zum Beispiel, ich behalte mein normales Splendor, aber für jemanden vielleicht die Auswahl so ist, dass er sagt, Splendor normal finde ich okay, aber mit Marvel finde ich geil, hole ich mir. Und dann bin ich wieder bei dir, dass du sagst, weißt du was, wenn es dich nicht interessiert, holst du nicht. Wenn es dich aber interessiert, dann holst du halt. Also so dieses, ich muss mich immer, da sind wir auch schnell dabei, ich muss mich über irgendwas aufregen, da muss man gar nicht. Die Vielfalt macht's am Ende. Wir wollen immer Vielfalt haben und dann ist es letzten Endes ja auch schön, dass wir aus einem großen Pensum schöpfen können. Wie viel asiatische Themenspiele haben wir? Wie viel Mars und Exploring und Space-Themen haben wir? Das ist eher so ein breit gefächert oder Piratenthema oder Mittelalterthema. Das könnte man genauso gut sagen, dass man sagt, thematisch ist das auch ausgelutscht. Jetzt ist aktuell halt so auch so ein bisschen so die Zeit, wo man sagt, man verwendet IPs oder vielleicht hat man auch Lizenzen daran und versucht dann natürlich, wenn man sowieso einen Lizenzgeber hat, das für ein Spiel zu benutzen, aber dann noch, weil es sinnvoll ist, auch noch bei einem anderen Spiel anzuwenden. Also ist ja dann auch letztlich legitim und wirtschaftlich für einen Verlag. So würde ich das jetzt mal aus der Sicht dann auch noch betrachten wollen.
Ja, und es ist ja auch nicht nur so, auf der einen Seite kann man sich darüber streiten, dass man sagt, jetzt wird die IP gemolken, aber es ist doch nichts anderes, als wenn du allgemein ein funktionierendes Spielsystem hast, ja. Man könnte jetzt auch ganz böse sagen und könnte sagen, oh, Cosmos, die melken ja jetzt die Kuh mit ihren Exit-Games. Ja, aber es ist doch normal, sie funktionieren. Es sind gute Spiele, du holst damit die Allgemeinheit ab, also was machst du? Du stellst dich da breiter auf. So, und natürlich ist es in den letzten Jahren so gewesen, dass Marvel natürlich oder allgemein dieses Comic-Universum hat einen riesen Boost gekriegt, hat einen riesen Aufschwung gekriegt und da ist es doch normal, dass Leute das zum Beispiel aufgreifen. Eine Zeit lang haben sie sich alle über aufgeregt über Cthulhu. Ich kann mich doch daran erinnern, da habe ich Kommentare gelesen, boah, ich kann H.P. Lovecraft nicht mehr sehen. Überall nur noch Cthulhu, Cthulhu. So, und jetzt, ist es Marvel. Und irgendwann ist es wieder was anderes. Also gefühlt gibt's immer irgendwelche Sachen, die natürlich gemolken werden. Es gibt vielleicht IPs, die dominanter sind, die weniger dominant sind. Traurig ist es natürlich, wenn das Spiel dann wirklich schlecht ist. Aber das hast du halt immer mal, und das hast du auch mit anderen Spielen, die keine IP tragen. Und ja, wie du halt gerade gesagt hast, ne, also auch Science Fiction wird quasi seit Jahrzehnten gemolken, Mittelalter wird seit Jahrzehnten gemolken, so, ne, so never change a running system. Funktioniert ja, ne? So, ich schmeiß den Leuten jetzt hier ein Spiel hin und dann ist hier Mittelalter, da muss ich eine Mauer bauen, die muss ich beschützen und schon
zwei Lehm, Leute das. Zwei Lehm, vier Ziegel.
Ja, ist jetzt wieder über der Chris, der wird jetzt wahrscheinlich hier wieder einen Puls und Zerrinnen haben, so ist das jetzt gar nicht gemeint, sowohl im Miniaturenbereich als auch im Eurobereich, aber du weißt, worauf ich hinaus will, ne? Es gibt so bestimmte Dinge, die werden dann einfach dahin geworfen und das ist auch bekannt, so, ne? Und wie du schon sagst, ich glaube halt einfach, dass eben diese IP auf jeden Fall, zumindest auch wenn du ein gutes Spiel hast, natürlich helfen kann, dass du dich in einer Welt zurechtfindest, dass du deine Fantasie ein bisschen mehr anregen kannst und vor allem, was für mich immer so das Hauptding ist, du hast den Zugriff, weil Videospiele, es ist ja auch eigentlich sogar recht trivial, warum zum Beispiel Videospiellizenzen verwendet werden oder warum so nerdige Lizenzen verwendet werden. Denn das ist doch genau die Schnittstelle zwischen einem Millionenpublikum oder vielleicht sogar Milliardenpublikum weltweit, was digital spielt, PlayStation, PC, Xbox, Wii, weiß ja geil was, und dann eben, ich nenne es jetzt mal immer noch irgendwie dieser kleineren, geekigen Community, die Brettspiele spielen. Eigentlich sind die sich überhaupt nicht fern und viele spielen ja auch beides, aber genau diese IPs, diese Themen sind doch genau das, wo du vielleicht auch Leute hast, die nur digital spielen, die plötzlich sagen, keine Ahnung, boah, Dark Souls beispielsweise, ich, ne, so, weil ich Dark Souls halt sehr gern mag. Dark Souls gibt's ein Brettspiel, kann ich mir gar nicht vorstellen, aber probiere ich mal. Und die dann aufgrund dessen in dieses Hobby reingehen und plötzlich merken, ist ja doch ganz geil. Weißt du, was ich meine? Mhm.
Ja, also ich kann auch verstehen, also es gibt ja Lovecraft, Love Letter so, und dann gibt's noch Lovecraft Letter, und da gibt es ja auch Leute, die dann beispielsweise sagen, oh nee, dieses kitschige Artwork interessiert mich überhaupt nicht. Dann hast du Lovecraft Letter, das sieht ein bisschen düsterer aus, Und das begeistert wieder jemanden. Dabei ist das Spiel, ich habe es nicht gespielt, aber ich meine, das ist ziemlich identisch, ne? Also kaum Unterschied, glaube ich. Und wir haben ja zusammen Infinity Gauntlet gespielt. Das ist ja quasi so ein bisschen anders. Das ist tatsächlich ja etwas anders. Da spielt man ja einer gegen mehrere. Und das war ja, das fand ich zum Beispiel auch cool. Das heißt also, wenn es dann auch noch das Spiel vielleicht ein bisschen verändert und weiterentwickelt, also auch eine Veränderung reinbringt, wo man sagt, die ist thematisch sinnvoll, dann ist das natürlich auch cool. Dann macht das auch Spaß. Wenn man jetzt, ich meine, das war's, ich glaube, Imperial Assault ist quasi der Ableger von Descent, ne? Von dem, oder?
Nee, genau. Ja, klar. Also
die sind so
basiert auf zu, Descent 2, genau.
Genau, das sind so, die sind dann so deckungsgleich. Aber auch da würde man ja jetzt vielleicht im Nachhinein noch nicht kritisieren, sondern sagen, ich spiele Imperial Assault, sind zwei nebeneinander existierende Spiele einfach, weil sie dann auch, ja, ich glaube, man muss da auch unterscheiden zwischen thematischen Spielen. Und vielleicht jetzt so ein Euro-Game, wo man sagt, so ein Euro, was eigentlich klassisch eher hart mechanisch ist, wo das Thema letzten Endes egal und austauschbar ist, da würde man sagen, da muss man jetzt nicht alles mit bestimmten Themen dann zukleistern, ne? Sei es jetzt ein bestimmtes Thema, wenn man es macht. Aber sobald ein Spiel ohnehin thematisch wird, ist es ja auch letzten Endes sinnvoll, ne? Ich meine, jetzt hast du natürlich so ein, mich hat das dieses Zombie-Thema oder Zombie-Side nicht mehr so oder mich gar nicht so interessiert, aber ich kann natürlich auch verstehen, dass man da Bock drauf hat, weil die Miniaturen sahen auch wieder ganz cool aus. Du spielst dann halt dann deinen Spider-Man und läufst da übers Feld und machst dann was. Also es ist deutlich thematischer oder man identifiziert sich mehr, als wenn das einfach ein ganz normaler Typ ist dann an der Stelle. Und dann ist es an der Stelle einfach auch legitim. Und ich meine, der Erfolg gibt ja dann wieder recht, das habe ich als Eingangsstatement gesagt. Dann hast du wieder die Neider, die sagen, so eine Kacke, ich guck's mir maximal an, gehe aber nicht rein, aber das hörst du von jedem Zweiten, aber wenn es dann doch jeder Zweite so sieht, dann kann man sich ja im Nachhinein auch wieder fragen, aber warum hat es dann trotzdem 18.000 Unterstützer, wenn es nur, also es sind ja schon eine Menge dann auch und ja.
Und das ist ja auch das, was ich meinte mit dem Spielsystem. Ich meine, Zombies halt nach wie vor, es ist mechanisch kein Mega-Reißer, aber es ist halt ein in meinen Augen cooles Gateway-Spiel und dementsprechend, es funktioniert ja. Ich meine, sie haben so viele Serien davon jetzt rausgebracht und wie du schon sagst, es sind immer Millionenprojekte und es sind immer genügend Unterstützer. Also kann das ja nicht so Grütze sein, wie die Leute immer denken oder sagen. Und deswegen, ja. Aber gut, Cool Mini ist ja auch so ein Verlag, der ja auch sehr polarisiert. Aber ja. Das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber vielleicht, wir haben ja gestern auch im Talk mit dem Felix und Hunter und der Sandra auch mal das ein oder andere angesprochen. Was würdest du denn sagen, was sind denn so Themen, die vielleicht nicht verbraucht sind oder vielleicht auch Themen, die verbraucht sind, wo du wirklich sagst, boah, das kann ich persönlich nicht mehr sehen? Gibt's da irgendwas?
Ich finde so dieses Food Chain Magnet oder dieses Barrage, so was so thematisch so ein bisschen, also so richtig thematisch wirkt, entweder so 50er, 60er Jahre oder auch 20er Jahre. Und wenn das dann entweder so Comic Art mäßig oder wirklich so ein bisschen düster auch ist, finde ich zum Beispiel sehr, sehr geil. Und das reizt mich schon mal irgendwie so. So Mittelalter-Themen und so, das, da wäre ich, glaube ich, so ein bisschen überdrüssig. Aber da würde ich mich auch tatsächlich da so einordnen, wenn ein Spiel dann letzten Endes gut ist, dann ist mir das Thema dann da vielleicht auch noch egal, aber ich würde es nicht präferieren jetzt an der Stelle. Da würde ich sagen, ja, dann würde ich eher den Blick auf was anderes werfen. Jetzt so ad hoc, schwierig, weil ich habe jetzt irgendwie tatsächlich ich habe jetzt Etherfields zum Beispiel gespielt und da merkst du diese Traumwelt, das finde ich eigentlich ganz cool und das ist einfach so eine offene und nicht so schon vorgegebene IP ist, finde ich das sehr interessant. Ja, sowas, das finde ich schon ganz gut, auch wenn es so im Hier und Jetzt spielt so manchmal und was so so ein bisschen so ein Mix aus so zwischen realer Welt und jetzt so in dem Diesseits, also jetzt spielt. Da kann man sich auch ganz gut identifizieren. Muss nicht immer alles Mittelalter sein, muss nicht immer Pirat oder Space sein. Und ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich jetzt sage, ich muss jetzt 10 Spiele von Marvel haben, also wenn es jetzt nicht gerade thematisch ist. Aber ich habe ein Batman-Spiel, ich habe ein Marvel-Spiel, ich habe ein Robin Hood-Spiel, Also man hat ja schon eine Menge. Auch Antike. Antike ist natürlich sehr dominant. Das, aber wenn es dann gut ist, dann ist auch völlig egal, ne? Aber ich glaube, Mittelalter oder so, da brauche ich jetzt nicht so 100 Spiele noch von, wenn ich ehrlich bin.
Aber da scheiden sich auch wieder die Geister, ne? Also ich persönlich bin ja auch, da stehe ich auch voll zu. Es gibt im Prinzip zwei Thematiken, die finde ich einfach super spannend. Und wenn da die Mechanik und das Spiel passt, dann bin ich doch dabei. Das ist einmal Science Fiction. Ich stehe einfach total auf Science Fiction. Das ist einfach so mein Ding. Und tatsächlich, was mich halt auch immer hookt, sind so historische Sachen, ne? Keine Ahnung, deswegen, ich habe ja auch zumindest eine kleine, aber feine GMT-Titelsammlung oder auch von Danversen Games. Ich habe ja auch ein paar Co-Sims oder Wargames oder so. Oder auch Black Orchestra, finde ich, ist auch ein super thematisches, historisch cooles Spiel eigentlich. Weil eben auch durch diese ganzen Encounter und so, die du da umdrehst, die sind ja wirklich passiert. Das sind ja wirklich diese Ereignisse, die da stattgefunden haben und so. Also sowas finde ich total cool. Da weiß ich auch nicht, ob ich mich da so ein bisschen satt dran gucken kann. Was mir aber so ein bisschen fehlt, und deswegen, da habe ich vor ein paar Tagen auch noch mal irgendwie überlegt und überlegt, sind so richtig, richtig coole Sportspiele. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, ne? So, jetzt gab's ja das 11, glaube ich, dieses Fußballmanager-Ding. Ich bin da immer noch nicht ganz von weg. Es gibt immer noch so, ich hatte jetzt so, ich glaube, der Pledge Manager ist ja offen oder er sollte jetzt irgendwann öffnen, ich habe keine Ahnung.
Er hat gestern, glaube ich, geöffnet. Ich habe eine E-Mail bekommen.
Da denke ich mir natürlich trotzdem, irgendwie als fußballbegeisterter Mensch sollte man da vielleicht irgendwie reingehen und vielleicht ist ja doch ganz cool, aber das fehlt mir so ein bisschen. Also so richtig coole Sportspiele, so dieses Thema. Also ich meine, zum Beispiel First and Roll, okay, ist cool.
Da habe ich jetzt auch dran gedacht, ja, genau.
Das ist zwar cool, aber irgendwie, gerade wenn ich jetzt über Super Bowl nachdenke und wenn ich die Spiele gucke und so, irgendwie möchte ich mehr davon haben, so. Nicht nur ein bisschen Gewürfel und hier so ein bisschen, du hast mich geblockt oder nicht, sondern irgendwie will ich da mehr von haben. Und Fußball genauso, da gibt's ganz viele andere Sportarten noch. Digital ist das immer cool umgesetzt, da hast du irgendwelche Managerspiele oder so. Und das fehlt mir zum Beispiel auch. Und ich weiß nicht, wie man es besser umsetzen könnte, aber das wäre so
ein Ding. Ich glaube, auch bei diesen Sachen leider, da brauchst du tatsächlich auch wieder Lizenzen. Wenn du da Schnicks Schneider hast als Spieler, dann, man hat sich früher schon bei diesen Managerspielern geärgert. Entweder waren die Namen so lustig, so mehr Pertesacker oder so, dass das dann schon wieder witzig ist. Das ist okay. Aber ich kann mir vorstellen, dass das bei einem Brettspiel dann eher nicht so cool ist. Dann will man schon eher Originalbilder, was Reelles haben, dass man sich da noch besser reinversetzen kann. Oder es muss wirklich so ein bisschen so ins Witzige gemacht sein, so wie Anstoß 2, dass man das schon wieder so mega lustig findet, ne? Und ja, Sportspiele, stimmt, da hast du vollkommen recht. Da habe ich ja auch immer irgendwie Lust drauf gehabt. Aber das Witzige ist, man denkt, ja, da muss irgendwas Geiles geben, aber selber hat man auch nicht so den Drive, dass man sagt, das müsste dann so und so beschaffen sein. Ne? Da muss man schon wieder so vor, die Happen so vorgesetzt bekommen, dass man sagt, jo, so finde ich das geil. Und mit Mittelalter meine ich natürlich nicht so generell Mittelalter. Ne? Also das war auch so im Studium eigentlich so meine Life Spice. Ich mag das Mittelalter, aber es gibt natürlich, das Mittelalter ist sehr vielseitig und ich mag halt nicht diese Mittelalter-Themen mit so, ich habe dann Bauernhof und dann baue ich da irgendwie was und sowas in der Richtung. Mhm. Dann sollte das schon so ein bisschen in eine speziellere Gegend gehen. Aber ansonsten, wenn ich jetzt so meine Sammlung blicke, also ich habe hier alles von Punktesalat über die Klinik mit Wonderbook, mit Factory 42, mit Size, also wo man sagt, da hat man irgendwie was Historisches mit Cyborgs von kleinen Sportspielen über, also man hat ja auch einfach in vielen Bereichen was, ne? Cloud Spire, da hast du hast du was, wo du so ein Tower Defense da irgendwie mit so komischen Fraktionen, die es eigentlich gar nicht gibt, so eine aller unendliche Geschichte oder so. Also Terraforming Mars, was weiß ich. Man hat was mit Goblins, mit Magiern, mit Zauberern, mit Dinosauriern, mit Freizeitvergnügungsparks, mit Leuten, wo man Stocks tradet und hast du nicht gesehen. Also ich weiß gar nicht. Ich könnte jetzt auf Anhieb auch gar nicht sagen. Also Sportspiele, da gebe ich dir recht. Aber ansonsten ist es natürlich geil. Der Markt ist halt, deckt halt viel ab einfach. Viele Leute sind kreativ und grasen den Markt ab. Und ich glaube, wenn ein Spiel rauskommt, man sagt, ach krass, sowas habe ich noch gar nicht gesehen, dann ist das gut. Aber in der Regel haben wir einen großen Fundus, wenn du dich mal da umguckst bei dir in deine Spiele auch.
Ja, auf jeden Fall. Also, ne, natürlich gibt es sehr, sehr viele verschiedene Themen, aber ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist auch immer so gepaart, wie das Thema verpackt ist. Ne? Also ich würde auch grundsätzlich nicht sagen, dass ich dem Thema Mittelalter überdrüssig bin, aber wie du halt schon sagst, es werden halt immer dieselben Sachen verwurstet irgendwie, ne? Mhm. Und weil ich finde auch, das Mittelalter hat durchaus spannende Themen und da sind spannende Dinge passiert und oder interessante Dinge passiert, natürlich nicht viele schöne Dinge, aber da könnte man, glaube ich, viel mehr rausholen, indem man vielleicht die Lupe mal auf einen anderen Bereich setzt, aber es ist halt dann irgendwie mal das Gleiche und das finde ich eher so ein bisschen schade. Deswegen finde ich zum Beispiel auch, um es mal kurz anzusprechen, das ist ja nur mal als Beispiel, Purple Haze ist ja gestartet auf Gamefound jetzt, das neue Phalanx-Game. Und das fand ich zum Beispiel, das hat mal eine coole Mechanik gehabt. Die Story ist cool, irgendwie, da wirst du irgendwie reingezogen in dieses Spiel, ne? Obwohl man jetzt auch sagen könnte, okay, Krieg ist wieder so eine Sache, da gab's auch Leute, die sich an dem Thema gestoßen haben, die gefragt haben, können sie auch den Wirkong spielen? Nee, nicht, okay, dann ist blöd. Jetzt muss man aber natürlich auch mal, also ich persönlich finde, das ist ein super, super tolles Spiel und das hat mich auf jeden Fall wirklich abgeholt. Mit einer Thematik, die vielleicht auch nicht unbedingt alltäglich ist, die aber durchaus, wie soll ich das sagen, gut verpackt worden ist. Weißt du, was ich meine?
Ja, das hast du mir ja direkt schon gesagt, so beim Aufbau. Ja, ich kann mich da nicht vorher an so einem Spiel stören, wenn ich es gar nicht gespielt habe oder wenn ich gar nicht sauber weiß. Da würde ich mich persönlich dann auch so ein bisschen zurückhalten dann. Aber klar, man, sobald man von dem Titel erfährt, dann hat man vielleicht so eine gewisse Erwartungshaltung und stellt sich was vor und will was Neuartiges haben oder will was Spezielles geboten haben. Und wenn das dann im ersten Moment nicht erfüllt wird, dann sagt man, interessiert mich nicht, aber ja, muss man sich erstmal überraschen lassen und mal berieseln lassen und dann vielleicht mal ein Urteil darüber abgeben. Aber ich fand das auch interessant, was du da so gezeigt hast. Also es ist so Storytelling, Wargame mit dann doch ein bisschen Würfeln auch und sowas. Also verknüpft dann auch wieder so ein bisschen, verwurstelt wieder einiges und verknüpft natürlich auch wieder was.
Aber hast du Themen, wo du sagst, aufgrund des Themas fallen für dich Sachen raus, wo du sagen würdest, boah, habe ich gar keinen Bock drauf oder boah, nee, will ich nicht. Gibt's da was, wo du das kategorisch aufgrund des Themas ausschließen würdest?
Nee. Tatsächlich gerade nicht so. Aber ja, wenn man so vielleicht einen Spieleabend plant und dann sagt, hör mal, spiel mal das oder das, dann eher bei existierenden Spielen, wo ich sage, boah, nee, da habe ich im Moment irgendwie nicht so Lust drauf. Das vielleicht eher, aber ob ich jetzt sagen würde, da ist jetzt ein Spiel oder kommt jetzt ein Spiel auf den Markt oder das soll bloß nicht auf den Markt kommen, weil mich das nicht interessiert. Ich fand zum Beispiel so selbst witzig dieses was in der Schmiede war, dieses Worker Placement Spiel mit dem das große Leben oder so, Spiel des Lebens. Also weißt du, wie ich es meine, da? Wie, da gab's doch so eine Big Box jetzt auch, wo du dann im Prinzip dein Leben so ein bisschen spielst und Zeit ausgibst.
Ach,
wie hieß das denn?
Irgendwas mit dem Weg des Glücks, nee.
Was war ja, das doch. Pursuit of Happiness heißt es auf Pursuit Englisch, aber Happiness. Ich weiß nicht mehr. Aber das, selbst das fand ich auch mega geil. Also es hat alles, das knüpft ja so ein bisschen auch an ein Thema an, was ich auch noch im Hinterkopf habe für den Podcast, nämlich, dass alles irgendwie so seine Zeit auch bekommt, ja. Und da will ich jetzt gar nicht tiefer eingehen, aber ist auch manchmal stimmungsabhängig, was man gerade verlangt. Und ich meine, wir sind ja auch sehr abwechslungsreich und schnell gelangweilt, deshalb auch die große Spielesammlung, weil auf das Spiel, was ich heute Lust habe, habe ich vielleicht morgen nicht zwingend Lust und umgekehrt. Und ja, das wechselt. Also es wechselt wirklich. Es gibt eher vielleicht Sachen, wo ich dann sage, ich habe jetzt keine Lust mehr da drauf. Aber ob das jetzt tatsächlich nur rein am Thema oder so liegt. Ich habe jetzt zum Beispiel gedacht, was mir jetzt so aufgefallen ist, was der OG beispielsweise feiert, sind diese ganzen T-Spiele. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt thematisch, aber ich denke, so muss man denn krampfhaft immer ein neues T-Spiel rausbringen. Und Ich habe jetzt über die Spieleschmiede, hallo, also Spieleoffensive, habe ich jetzt doch Tabanusi organisiert und das habe ich gespielt und gefällt mir. Und da würde ich sagen, oh, das ist ganz dicht gefolgt von Zolkin, aber diese Spiele sind auch alle ähnlich. Die haben nämlich so drei so Leisten, auf denen du irgendwie ein bisschen hochwandern musst, weil die am Ende Siegpunkte bringen und vielleicht in der Zwischenwertung Punkte kriegen und währenddessen machst du einen Worker-Placement-Teil und machst Aktionen. So, bei Tabanusi ist das gut gelöst und dass es mir richtig gut gefällt, dass so, dass ich gesagt habe, ich muss mir das nicht unbedingt holen. Dann habe ich aber darüber nachgedacht, oh, ich würde es schon gerne haben, würde es schon gerne nochmal spielen. Aber ich finde so dieses Krampfhafte, zum Beispiel Tekenu und wie sie nicht alle heißen, die dann auch so wieder so ein bisschen ähnlich sind mit, da habe ich drei Leisten, da muss ich hochwandern und im Zentrum des Spielfeldes mache ich dann irgendwas. Wir wechseln immer Reihe um, haben einen Zug und dann haben wir nach 16 Zügen, ist das Spiel vorbei. Von diesen klassischen Euros beispielsweise, da würde ich eher sagen, da das interessiert mich nicht zwingend so, aber Tabanusi rückt schon wieder aus dieser klassischen Reihe raus, wo ich sage, auch cool, das macht schon wieder ein bisschen was. Das heißt, auch da wieder kategorisch, ich würde gar nicht sagen, boah, alle T-Spiele reizt mich gar nicht, sondern muss man dann von Spiel zu Spiel dann eigentlich im Prinzip schauen, ne?
Aber da ist ja dann die Frage, unterscheiden sich die Spiele so massiv, dass man sagen kann, okay, ich will jetzt 3-4 T-Spiele oder unterscheiden sie sich so geringfügig, dass du sagst, es sind alles eigenständig gute Spiele, aber es reicht auch, wenn du ein oder zwei dieser Spiele hast. Weißt du, was ich meine?
Mm, ja, genau. Ja, das war ja bei Tabanusi jetzt für mich schon gegeben, dass ich sage, so dieser Auswahlmechanismus, der hat mir wirklich gefallen. Das ist, also das ist wirklich wieder ein Spiel, was ich echt cool fand. So, ich kann ja, eigentlich wollen wir ja generell über Mechaniken sprechen, aber wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind, du bist mit deinem Arbeiter, bist du auf einem Feld und du wählst dann einen Würfel aus auf dem Feld, wo du bist. Und der zeigt dir an, es gibt 5 Bereiche, auf welchen Bereich du danach wechselst. Und damit steuerst du im Prinzip, wo du hingehst und wo du dann deine Aktion machst. Und in jedem Bereich machst du immer 3 Aktionen. Du kannst, glaube ich, aus 5 wählen und machst 3 Aktionen. Das heißt, du hast schon eine gewisse Vorplanung. Also es ist komplex, hast eine Vorplanung und kannst über den Würfel steuern, wo du hingehst und musst das auch so ein bisschen durchdenken. Und das war irgendwie ein elegantes Spiel wieder. Das wirkte nicht wieder so wie, so ich muss einmal im Jahr ein Spiel rausbringen. Ich glaube, der Genickbruch eines Spiels ist immer, dass du das Gefühl hast, ah, das ist jetzt sowohl mit Thema als auch vielleicht so mit herausbringen als solches, dass du denkst, ah ja, jetzt müssen die wieder ein Spiel rausbringen, weil ist ja wieder ein Jahr vorbei und so. Und das wirkte jetzt halt nicht so. Das wirkte wieder so wie so ein bisschen frisch. Und das ist vielleicht auch das Problem vom Thema, ob jetzt Marvel drinsteckt oder nicht. Wenn du das Gefühl hast, so, ah, das kommt jetzt nur in diesem Moment auf den Markt, weil sie dieses Jahr noch ein Spiel rausbringen müssen, dann ist das schlecht. Wenn es aber ein Spiel ist, was durchdacht ist, was gut ist, so wie von mir aus Simon, Zombicide mit Marvel, dann ist das doch okay. Das wirkte jetzt nicht so gezwungen irgendwie. Das wirkte schon durchdacht jetzt an der Stelle. Und ich meine, es gibt auch jetzt in letzter Zeit natürlich viele Marvel-Titel. Marvel Champions, Legendary ist ein alter Titel, den ich geil finde. Dann gab es doch hier dieses mit diesen kleinen komischen anderen Marvel-Knubbelfiguren da. Dann gab's Time Crisis Protocol oder sowas, hast du auch eins. Also es gibt ja super viele Marvel-Titel. Soll sich halt jeder aussuchen, worauf er Bock hat. Ich meine, jetzt haben wir uns auf Marvel hier eingestellt, weil das natürlich so eine starke IP ist. Aber für jeden was dabei dann an der Stelle.
Aber würdest du sagen, dass im Prinzip Brettspiele jedes Thema abdecken können und auch sollten? Also ich spreche da jetzt ganz gezielt nochmal, das ist vielleicht auch so der letzte Punkt heute, spreche vielleicht auch nochmal gezielt jetzt so ein paar Sachen an, die auch in den letzten Monaten oder auch Jahren immer wieder für Kontroversen gesorgt haben. Nehmen wir mal Kriegsthema ist ja immer sowas. Jetzt gab's ja, oder nehmen wir auch mal Spiele wie Mombasa, sage ich mal, wo das Thema ja jetzt am Ende sehr kontrovers war, ne, zum Zeitpunkt des Erscheinens vielleicht noch gar nicht so krass wahrgenommen worden ist, jetzt natürlich für eine deutlich größere Kontroverse gesorgt hat im Zuge der letzten Jahre. Glaubst du, dass Brettspiele alles abdecken können und sollen? Haben Brettspiele vielleicht mit ihren Themen oder mit der Verarbeitung von Themen auch eine aufklärende Wirkung, die dahinter steckt?
Ja, das muss man, Also das muss man schon klar voneinander trennen, ob es jetzt ein einfacher klassischer Unterhaltungsfaktor sein soll oder ob das Spiel natürlich in die Bildung oder in die Erziehung mit reinspielen soll. Ne? So, ich habe mir jetzt zum Beispiel vor Weihnachten 13 Tage gegönnt, klassisches Zwei-Personen-Spiel auch so, und Flossy, das habe ich mir Games geholt, ne? Weil so Kuba-Krise mich dann auch interessiert, habe es noch nicht gespielt. Und das soll ja tatsächlich auch das ganz gut widerspiegeln. Du siehst die Karten. Ich habe jetzt auch Fire in the Lake mal spielen dürfen, wo dann auch wirklich dann so die Original-Events dann so damit drin sind und man da auch natürlich was hat. Und es kommt immer darauf an, welcher Pannekopf dieses Spiel dahinter spielt. So, ne, wenn man selber reflektiert ist und das so sieht und sich vielleicht darüber unterhält und das so spielt, hat das eine andere Wirkung, als wenn ich da jemanden habe, der da irgendwie komisches Gedankengut hat und dann irgendwie ein Spiel von einer Sache betreibt. Ne? Das ist genauso wie diese Thematik, jeder Schüler, der einen Ego-Shooter spielt, ist ein potenzieller Amokläufer. So, das nehme ich mal als extremes Beispiel rein. Das heißt, grundsätzlich ist es nicht ausschlaggebend, glaube ich, was der Spieleentwickler mit dem Spiel bezwecken will, sondern was natürlich der Konsument am Ende mit dem oder aus dem Spiel auch noch selber macht. Es ist ja auch so in der Kontroverse, dass jetzt Hakenkreuze oder sowas als Beispiel dann auch im Brettspielen auftaucht. Aber wenn jetzt das Thema ist, ich will jetzt Hitler umbringen und da taucht ein Hakenkreuz auf, dann ist das ja nicht verherrlichend, ne? Und aber solche Sachen geraten natürlich relativ schnell in den Fokus, ohne vielleicht richtig beleuchtet zu werden, und werden dann direkt in irgendwie einen schlechten Zusammenhang gebracht. Und ja, also so ein Thema wie Black Orchestra zum Beispiel finde ich auch mega interessant und mega spannend. Und auch da kannst du im Prinzip ein Interesse wecken, geschichtlich gerade. Und was jetzt aber natürlich nicht zu 100% geschichtlich das abdeckt, aber klar, also du kannst, also ich glaube heutzutage, genauso wie das die Mode hergibt, dass du einfach wieder alles tragen kannst, vom Bauch frei bis Schlaghose, dass man sagt, wir leben gerade in so einer Zeit, wo wirklich alles möglich ist, alles erlaubt ist und wir total tolerant sind. Genauso könnte das beim Brettspiel funktionieren, wobei da auch noch viel Konservativismus ist, sagt man das so? Wo man auf jeden Fall noch sehr konservativ ist, glaube ich, an der Stelle und da so ein bisschen so Sachen so beäugt. Aber grundsätzlich.
Würdest du sagen, dass gewisse Themen eher verfügbar sind oder sein könnten, wenn sie eine gewisse Aufklärung erfahren? Also ich meine jetzt zum Beispiel bei Mombasa gab es ja zum Beispiel diese Kontroverse, dass gesagt wurde, da wird nicht genug aufgeklärt. Das wirkt dann eher so verherrlichend und ne, Sklavenarbeit und so. Jetzt habe ich zum Beispiel hier mal ein Beispiel, und zwar Conflict of Heroes. Und Conflict of Heroes ist ein Wargame im klassischen Sinne. Da wird eben zum Beispiel der Russlandfeldzug nachgespielt. Das heißt, einer der beiden spielenden Personen übernimmt eben im Prinzip die Truppen der Wehrmacht und den anderen übernimmt die Truppen der Sowjetunion. Jetzt ist es aber so, die Frage ist halt immer, wie du schon gesagt hast, wie gehe ich da doch ran? Weil im Prinzip bei Conflict of Heroes ist es so, zu Beginn gibt's eine geschichtliche Einordnung in den Kontext. Da sind ein, zwei Seiten, da wird der Feldzug erklärt, da wird erklärt, was ist passiert, wie ist der Kriegsverlauf gewesen, was ist wirklich passiert und so weiter und so fort. Und dann gibt es zu jedem einzelnen Szenario, das sind echte Gefechte, die quasi stattgefunden haben. Das heißt, im Prinzip empfindest du das nach und es geht vielmehr um diese taktischen Entscheidungen, die man treffen musste. Ne?
Geht halt in so eine Simulation dann auch.
Genau. Ne? Und allerdings ist natürlich jetzt wieder so dieser Punkt, also ich persönlich, für mich ist es in dem Spiel vom Prinzip kackegal, ob ich jetzt die Deutschen spiele oder die Sowjets spiele. Das ist für mich egal, weil für mich steht das Spielen, das Taktische im Vordergrund und was passiert, so was läuft auf dem Spielfeld. Aber es gibt auch wieder ganz viele Leute, die sagen, da will ich nicht, da spielt man ja die Deutschen, zum Beispiel. Also, ne, ich kann mich auch noch dran erinnern, Undaunted. Undaunted Normandy habe ich ganz früher vor 2 Jahren mal einen Beitrag zu gebracht und da hat jemand darunter geschrieben, klingt ja recht spannend, aber kann ich nicht, muss ich da die Deutschen spielen oder kann ich da nicht die Symbole abkleben? Da war noch nicht mal ein eisernes Kreuz, kein Hakenkreuz, gar nichts, es war einfach nur, okay, das ist jetzt, ja. Jetzt ne, so, und für mich ist es so, ich bin mir dessen bewusst, dass das ein ganz dunkles Kapitel war zum Beispiel und ich bin da aufgeklärt und kann für mich behaupten, ich bin ein sehr weltoffener Mensch mit einem ganz offenen Gedankengut und einer ganz offenen Weltanschauung. Und für mich ist das, wenn ich sowas spiele, mache ich das nicht, weil ich mir dann sage, so, boah, voll geil, ich kann jetzt hier als Nazi die Russen töten, sondern dann mache ich das halt, weil es ein gutes Spiel ist und weil es einfach die Situation meiner Meinung nach treffend vielleicht abbildet.
So. Ja, den Konflikt und die Zeit, also das Interesse. Genau. Das heißt, nur weil ich mich jetzt geschichtlich vielleicht interessiere für das Dritte Reich, heißt das ja nicht, du bist ein Nazi, sondern interessiere ich mich für die Prozesse da, für die Leute, die Widerstand geleistet haben und ja, was haben Menschen vielleicht für schreckliche Zeiten erlebt und so weiter. Also das heißt, es ist ja viel vielschichtiger. Und heute viele Spiele, ich meine, ich habe jetzt sogar Cordoba hier liegen, da gibt's erstmal einen historischen Abriss zu Beginn. Ja, da steht hier erstmal so zur Grundsituation. Ich glaube, das machen Spieler auch mittlerweile viel, viel mehr. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das brauche ich nicht, um das Spiel zu spielen. Ja, also das heißt, ich kann das auch weglassen und spiele das Spiel. Ich kann aber auch sagen, wie du, ich gehe da heran und sage, mich interessiert das Thema erstmal. Ich lese mir erstmal die Vorgeschichte dazu durch. Dann spiele ich die Simulation und wechsle vielleicht mal beide Seiten und spiele das. Und du bist ja kein schlechter Mensch oder du tust ja nichts Schlimmes, wenn du das im Spiel tust. Ne? Ich meine, früher haben wir Cowboy und Indianer gespielt und haben uns gegenseitig mit Pfeilpistolen abgeschossen. Ja, heute wird das natürlich auch kontrovers diskutiert, so bezüglich Indianer, Cowboys und Unterdrückung. Da haben wir uns früher als Kinder auch keine Gedanken gemacht. Da weiß ich nicht immer, ob man da immer unterstellen kann, dass die Leute da Böses im Sinn haben oder Böses denken. Und auch nicht bei den Autoren, ne? Guck mal, wie viele Wargames, wie viele verschiedene Themen es da gibt. Und da kann man ja nicht sagen, dass die Leute, die Wargames entwickeln, die sind halt historisch interessiert. Diese Sachen sind sehr gut recherchiert. Die sind nah an der, oder sind, ja, bilden dann die Geschichte ab. Und ja, aber das sind, glaube ich, auch so spezielle Sparten Spiels. Also ich glaube, für den allgemeinen Spieler ist das tatsächlich ein bisschen too much. Das soll ja eher so ein bisschen unterhaltend sein. Und da ist es, glaube ich, dann, ja, ist es eher schwierig, das in den Alltag zu integrieren. Wobei so Themen wie This War of Mine, das habe ich auch mal besessen, es ist schon düster. Die einzelnen Geschichten sind dann auch so. Der Jugoslawienkrieg wird dort beschrieben, ist ja ursprünglich auch ein PC oder ein Konsolenspiel und das ist dann auch ganz gut umgesetzt, ja, indem man dann die Sachen, dann Geschichten erlebt und vielleicht, ja, also im schlimmsten Falle oder im besten Falle verdrückst du da sogar mal eine Träne, weil das so bedrückend ist und traurig ist so an der Stelle. Aber dann kannst du ja trotzdem sagen, das ist ein cooles Spielerlebnis. Und ja, das wollte ich vorhin schon mal gesagt haben, das bringe ich jetzt mal eben an, bevor ich es vergesse und ist jetzt vielleicht ein harter Cut, aber die Brettspielbranche kann und wird natürlich auch davon profitieren, dass gerade so das, was im Konsolen- oder Computerbereich gut funktioniert, wenn man das vielleicht auch als Brettspiel umsetzen kann, weil das dann auch gleichzeitig wieder Leute begeistert für Brettspiele und natürlich auch eine Themenvorlage bietet, wo man sagt, das ist vielleicht beliebt beim Konsumenten. Und ist vielleicht kein verbrauchtes Thema wie Star Wars oder sonst irgendwas in der Richtung, aber ist etwas, was einen Cliffhanger bietet, was Leute anzieht langfristig. Ich glaube, da werden wir noch bestimmt viel von erleben. Auch in Zukunft diese Kombination zwischen vielleicht mit einer App gesteuert und einem Brettspiel, dass da so Hybriden entstehen könnten. Das kann ich mir schon vorstellen dann auch. Und ich sag mal so, im Konsolenbereich, die Kinder zocken alle Call of Duty, die zocken da irgendwelche Wargames, erledigen Leute irgendwie, erzählen mir da so, ey, ich habe einen mit Headshot erledigt, Herr Heider. Wo ich dann denke so, krass, also das hattest du ja auch schon mal thematisiert, also im Konsolenbereich ist so viel erlaubt und im Brettspielbereich ist es tatsächlich da gefühlt nur so ein bisschen konservativ. Da kannst du noch nicht mal einen Soldaten auf dem Cover haben, ohne dass man sagt, oh, das weiß ich nicht, ob ich das spielen würde. Aber so Company of Heroes oder wie die ganzen Spiele da immer heißen, die haben irgendwie eine große Fanbase und das zocken die Leute und da gibt es professionelle Spieler da drin in dem Bereich, wo alle sagen, boah geil, ey, du hast 100.000 Kills, boah, du bist ja der Megatyp. Das ist halt auch, das sind halt dann doch irgendwie wieder zwei verschiedene Welten und nochmal ein ganz anderer Ansatz dann.
Also die Frage, die ich mir halt dann noch immer stelle und vielleicht können ja die Leute mal was in die Kommentare hauen, ab wann rede ich wirklich davon, dass etwas verherrlichend ist Und wo ist die Grenze, dass ich sage, da ist mir die Aufklärung so gut gelungen, dass ich das einsortieren kann? Denn ja, das ist ja, glaube ich, so das Hauptproblem, ne? Also da gibt's ja viele, viele Diskussionen. Und ich bleibe jetzt einfach mal bei Mombasa, einfach weil ich jetzt nicht noch irgendwie da viel mehr irgendwie nehmen möchte. Da haben sich ja viel daran gestoßen, dass eben natürlich dunkles Zeitalter war. Und da wurde halt gesagt, ja, im Prinzip ist ja das auch Sklavenarbeit, die da verherrlicht wird, weil du kriegst ja Siegpunkte, wenn du das und das machst. Und da fehlt die Aufklärung. Jetzt gibt's Leute, die sagen, ja, aber auf der ersten Seite, da wird ja erklärt, ey, Kolonialismus und so, so und so, so und so, ne, das war ein dunkles Zeitalter. Wer sich informieren will, der kann dahin, das ist nur loser miteinander verknüpft, ne, das soll das gar nicht, ne, das soll eigentlich eine Wirtschaftssimulation sein. Da ist dann auch wieder die Frage, ne, so, reicht das nicht? So, wo ist da die Grenze? Hätte man vorher 4 Seiten was über den Kolonialismus schreiben müssen, um den Spieler oder die Spielerin erstmal zu sensibilisieren dafür, was jetzt hier eigentlich passiert, um nochmal mehrfach klarzustellen, dass das natürlich nichts Schönes ist, aber dass es, ne, also das, ich finde, das Thema spaltet allgemein oder also diese Themen, dieser Themenclash, der spaltet momentan so ein bisschen, weil natürlich auch viele sagen so, ja, wir können ja auch nicht immer die Augen zumachen, wir können jetzt nicht ganze Themen einfach ausklammern, nur weil wir sagen, das war eine dunkle Zeit. Dann gibt's natürlich wieder diese Gegenargumentation, die sagt, ja, okay, aber man kann's ja, man muss, kann's auch anders darstellen, so, man kann's vielleicht besser aufklären, oder. Und das finde ich ist eine super spannende, komplexe Diskussion, wo ich auch nicht immer wüsste, was ich antworten soll. Also
was halt cool ist, zum Beispiel in Pax Pamir, da steht auch so ein historischer Abriss und da ist natürlich die Herangehensweise eine andere. Das heißt, da nimmst du nicht im Prinzip die Besatzer, sondern da spielst du das ja zunächst erstmal mit den Sympathien von der anderen Seite heraus und das wird halt so präsentiert. Ich glaube, das ist grundsätzlich auch immer eine Aufgabe des Verlag-Portfolios. Das heißt, wenn ich mir das zur Aufgabe mache, solche Spiele rauszubringen, die vielleicht ein bisschen schwereres Thema haben, dann sollte ich das nicht als Eintagsfliege machen, sondern muss ich natürlich daran arbeiten. Dann ist das in meinem Portfolio, dann bringe ich öfter so Spiele raus. Dann muss ich eine Expertise haben in dem Bereich, dass ich nicht irgendwas falsch abbilde. Und dann weiß man letzten Endes, wenn man von dem Verlag XY ein Spiel kauft, in welchem Bereich das Ganze geht. Ne? Also ich glaube kaum, dass Abacus-Spiele jetzt so ein krasses Wargame oder so rausbringen, weißt du? Sowas in der Richtung. Das heißt, es muss natürlich auch dann immer so eingebettet sein und dann irgendwie passend sein an der Stelle. Und dass derjenige, der es kauft, dann auch dann weiß, woran er ist an der Stelle. Aber losgelöst davon, was thematisch heutzutage erlaubt ist oder ein Tabuthema, also ich meine, es gibt sicherlich auch richtig heftige Themen, mit Massenmördern oder was weiß ich, das würde, ja, weiß ich nicht. Solche Sachen, da rennst du durch die Gegend und killst irgendwas. Bei einem Videospiel ist das umsetzbar. Beim Brettspiel würde ich jetzt sagen, oh, das wäre, dann stellt sich dann vielleicht eher die Frage, was will denn so ein Brettspieler? Was will er denn spielen? Und da kommen wir vielleicht zu der Frage, die oder nochmal zur Frage zurück, was du sagst, kannst du dir vorstellen, was vielleicht so eher ein Tabuthema ist oder was man so im Brettspielbereich. Ich glaube, wenn ich mehr, je mehr ich drüber nachdenke, ist, dass man im Brettspielbereich dann tatsächlich doch ein bisschen eher noch ein bisschen konservativer ist. Und ich glaube auch so, diese vielen wechselnden Bilder in so einem Videospiel, das verdrängt man sofort. Man sieht irgendwas Grausames und ist dann in der nächsten Szene. Beim Brettspiel liegt sowas vielleicht auch offen auf dem Tisch. So, und das heißt, man hat einen längeren Blickwinkel da drauf oder einen längeren Zugriff darauf, dass das vielleicht ein bisschen solche Sachen verstörender sind. Ne? Mhm. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich sage jetzt mal, es gibt ein Brettspiel zum Thema Massenmörder. Dann spielst du einen Massenmörder in einem Videospiel und dann metzelst du da rum. Dann ist das so ganz normal, die Bilder wechseln. Hast du das aber auf dem Spielbrett, dann hast du vielleicht Karten oder bestimmte Dinge oder Vorgänge da liegen und die sind länger präsent. Weißt du, was ich meine? Mm,
verstehe ich, ja.
So, dass das physischer ist irgendwie und dass das dann irgendwie ein bisschen verstörender ist. Das heißt, man hat letzten Endes dann vielleicht auch eine ganz andere Herangehensweise. Und das jetzt als hartes Thema, vielleicht auch mit Wargame, dass man das plastischer so vor sich hat, dass das vielleicht auch ein bisschen bedrückender ist, als wenn man das einfach nur in einem Videospiel abhandelt. Das,
obwohl ja, ich persönlich ja das finde, dass im Videospiel ja diese Handlungstendenz, dieses, ich drücke jetzt auf den Knopf und betätige quasi den Abzug und schieß jemanden, sehe das Blut spritzen, das ist ja eigentlich viel dynamischer, das ist ja eigentlich viel realistischer, weil halt auf dem Board, da passiert ja viel, sage ich jetzt mal, in der Fantasie so, ne? Und da kann man sich ja selber, man ist ja selber Herr darüber, wie tief ich jetzt da reingehe. Wenn ich auf den Bildschirm gucke und ich balle einen um, dann sehe ich das Blutspritzen, es passiert so, ne?
Ja, aber es ist stumpfer. Das ist stumpfer. Und ich glaube, der Brettspieler denkt dann vielleicht in dem Moment ein bisschen mehr. Das würde ich gerne mal, das wäre mal cool, wenn du das in die Kommentare mal packt, ob der Brettspieler sich mehr Gedanken über Vorgänge und Prozesse macht und deswegen vielleicht das eher noch schwieriger ist mit bestimmten Themen. Ich würde das schon so sehen, dass man gerade bei so einem Ego-Shooter oder sowas, jetzt ist man da so bei diesen klassischen Stereotypen Vorurteilen, aber dass da Bilder einfach schneller an einem vorbeiwandern und im Prinzip das ich nicht selber generieren muss, sondern das vorgesetzt bekomme. Mhm. So. Bei dem anderen muss ich mich so reinversetzen vielleicht eher und der ein oder andere hat dann nicht so Lust, sich da rein zu versetzen oder sagt, nee, das ist nicht mein Themengebiet und dadurch entsteht dann eher so eine Differenz dazu oder so ein Abstand dazu.
Also ich glaube, das ist echt ein sehr komplexes Thema, weil ich denke mir die ganze Zeit, auf der einen Seite hast du recht, es ist auf jeden Fall auch Aufgabe des Verlages, wie produziere ich das Ganze, wie wird das Ganze demonstriert. Auf der anderen Seite, wenn du jemanden da sitzen hast, der das spielt und der dadurch eine etwas Verherrlichendes ziehen möchte, der macht das halt auch. Ich habe jetzt die ganze Zeit das im Kopf, was du meinst mit Massenmördern. Nehmen wir mal angenommen, du hast ein Brettspiel, da geht es um einen Massenmörder und in dem Brettspiel geht es eigentlich darum, den zu fangen und den hinter Gitter zu bringen. Und du löst diesen Fall und es geht eigentlich darum, den einzusperren, weil das ist was Schlechtes. Dann ist das Spiel natürlich erstmal produziert im Sinne von, okay, wir sehen, das ist was Schlechtes, wir versuchen, das Böse zu besiegen. Wenn da aber jetzt jemand sitzt, der total fasziniert davon ist, der sich denkt so, oh krass, der entkommt die ganze Zeit und jetzt hat er wieder einen umgebracht. Da kann ja auch trotzdem sein, wenn ich da was Negatives draus ziehen möchte, ziehe ich da auch was Negatives draus. Das ist ja die andere Seite, ne? Natürlich, klar, wäre es was anderes, wenn du jetzt ein Brettspiel machst, wo du Punkte dadurch bekommst, wenn du Menschen umbringst. Klar, natürlich. Deswegen sage ich ja, es sind zwei Ebenen. Auf der einen Seite hast du den Verlag und den Autor, denen es natürlich obliegt, wie du das Ganze machst. Aber auf der anderen Seite hast du natürlich immer noch die Leute, die ihr eigenes Gedankengut und ihre eigene Weltanschauung da natürlich mit reinbringen. Und da ist wirklich die Frage, und das finde ich super spannend, und vielleicht können das wirklich auch mal ein paar Leute in die Kommentare schreiben, also heute mal ein bisschen mehr an euch, was ihr reinhauen könnt. Aber ab wo ist es wirklich, wo ist die Grenze gezogen, dass man sagt, ab hier wird etwas nicht mehr verherrlicht und ab hier ist es zu viel oder weil gerade Mombasa spaltet da ja so ein bisschen die Meinung in dem Fall. Gibt Leute, die sagen, sie finden die Aufklärung okay und sie fühlen das gar nicht so, dass da irgendwie so diese Sklavenarbeit stattfindet. Es gibt Leute, die sich da ganz massiv dran stören. Deswegen finde ich, das ist eine super spannende Diskussion auf jeden Fall. Und da würde mich auf jeden Fall interessieren, was die Leute dazu sagen. Ja.
Das stimmte.
In dem Sinne würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder?
Da sind wir mal richtig durch.
Oder hast du noch was?
Wer ist die Folge? Daniel und der Massenmord oder was? Ja, es ist jetzt so ein bisschen abgedriftet von Marvel zu schwierigen Themen. Aber es ist und bleibt spannend. Und es ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass im Videospiel deutlich mehr geht als im Brettspiel. Und das ist auch interessant, abschließend von euch zu erfahren, wie ihr das Ganze seht. Ob ihr sowieso sagt, mit dem Portfolio an Brettspielen bin ich eh zufrieden, da brauche ich gar nicht mehr. Oder ob ihr sagt, boah, sowas richtig Krasses fände ich schon mal interessant. Oder ja, ob ihr einen ganz anderen Blickwinkel habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und das werden wir sicherlich dann auch im kommenden Podcast dann mit aufnehmen, wenn ihr da fleißig kommentiert.
Ich freue mich drauf. Ja, in diesem Sinne, wir haben ja gesagt, wir sprechen über Themen. Insofern passt es ja eigentlich zusammen. Ich fand es eine ganz runde Sache, obwohl man auch sagen muss, dass man da jetzt noch stundenlang weiter drüber reden könnte, denn es gibt noch ganz viele Themen und auch Diskussionen, die da mit reinspielen. Ne? Also wir haben ja auch gestern das eine oder andere angerissen, da geht natürlich noch viel mehr, da geht es natürlich noch um allgemein, vielleicht können wir das mal in irgendwelchen kommenden Folgen mit einbauen, welchen Auftrag haben vielleicht auch Brettspiele, ne? Ich habe es ja vorhin mal angerissen. Ist es wirklich einfach nur Unterhaltung oder vermitteln Brettspiele trotzdem etwas, weil auch Bücher, Literatur sind ja gleichzeitig immer Kulturgut auch, ne, was ja Brettspiele eigentlich auch darstellen. Und da geht's ja auch um Sachen wie, sag ich mal, nehmen wir mal Gendern, wie Aufklärung, wie, also da gibt's ja ganz, ganz viele Sachen, wo man das Thema noch beliebig ausweiten könnte. Insofern bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu sagt. Ich würde sagen, wir sind durch für heute. Daniel, es war mir wie immer eine Ehre. Ich freue mich auf in 14 Tagen. Und in diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Bleibt sauber und gesund. Zockt fleißig einen weg. Wir sehen und hören uns. Tschüss.
Too much chickens.